Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Konzentrationsprobleme, Herzstolpern, so eine ständige bleierne Müdigkeit. Die Liste der Long-Covid-Symptome ist richtig lang. Kurzatmigkeit gehört da auch noch dazu, Muskelschmerzen. Ich kann euch hier das gar nicht alles aufzählen. Einige Menschen sind nur leicht betroffen, können zum Beispiel noch arbeiten gehen, aber andere sind so plötzlich völlig aus dem Leben gerissen. Das sind dann meistens diejenigen, die auch dieses chronische Fatigue-Syndrom, MECFS, haben. Und allein in Deutschland sind das nach aktuellen Schätzungen 600.000 bis 800.000 Menschen.
Es ist nicht nur eine häufige, sondern eine schwere Erkrankung. Etwa 25% sind ans Haus gebunden. Die Schwerstkranken sind bettlägerig und manche zu schwach zum Essen und zum Sprechen. Wir werden also hier mit einer großen zusätzlichen Belastung im Gesundheitssystem rechnen müssen und natürlich auch möglicherweise für uns alle. Die pharmazeutische Industrie ist bislang enttäuschend wenig aktiv, was die Entwicklung von Medikamenten für diese Erkrankung angeht. Und das führt auch zu solchen Auswüchsen, dass die Patienten inzwischen selbst ihre Therapiestudien machen. Die Ergebnisse werden auf Twitter gesammelt und veröffentlicht.
Unsere Rednerin heute im Hörsaal ist Carmen Scheibenbogen. Sie ist klinische Immunologin an der Charité Berlin und leitet dort die Immundefektambulanz. Sie forscht also zu Post-Covid und insbesondere zu diesem chronischen Fatigue-Syndrom MECFS. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Post-Covid, hä? Ich dachte, das heißt Long-Covid. Die Begriffe werden tatsächlich relativ synonym verwendet, aber eigentlich bezeichnet Long-Covid die Symptome, die nach einer Infektion andauern und bis zu 3 Monate anhalten. Und wenn es dann nach diesen 3 Monaten immer noch anhält, dann nennt sich das Post-Covid. Und Carmen Scheibenbogen beschreibt in ihrem Vortrag, den ihr gleich hört, eben dieses breite Spektrum von Post-Covid, also diese ganzen verschiedenen Krankheitsbilder, die das umfasst. Sie beschreibt auch die Versorgungssituation in Deutschland. Da kann ich euch schon sagen, es sieht nicht so gut aus. Und sie erklärt, was wir bereits über so Krankheitsmechanismen wissen und wie darauf aufbauend dann Medikamente entwickelt werden könnten. Und sie berichtet auch von Medikamentenstudien, die aktuell laufen. Carmen Scheibenbogen hat ihren Vortrag am 12. Juli 2023 gehalten, und zwar beim Symposium Long Post-Covid der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und ihr Vortrag heißt Die Folgen der Pandemie, Post-Covid und MECFS.
Sehr geehrtes Publikum, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu diesem Thema hier eine Vorlesung halten darf. Es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und Sie werden auch gleich verstehen, warum das so ist. Ich versuche mal, dass ich so auf etwa 50 Minuten Redezeit hinauskomme, und ich werde über 3 Punkte sprechen. Zum einen die Dimension und das Spektrum von Post-Covid. Ich werde es auch nochmal abgrenzen, was ist Long, was ist Post-Covid. Ich werde Ihnen die Versorgungssituation vorstellen und auch einen kurzen Eindruck vermitteln über das, was wir bislang wissen über Krankheitsmechanismen und wie wir darauf basierend Medikamente entwickeln können. Und was ich gleich zu Anfang auch noch betonen möchte, diese postviralen Erkrankungen sind kein neues Phänomen der Pandemie, sondern die gibt es schon sehr lange. Und die sind aber von der Medizin sträflich vernachlässigt worden. Und ich habe hier mal einige Begriffe mitgebracht, unter denen wir solche Krankheitsbilder kennen. Guillain-Barré-Syndrom zum Beispiel, haben Sie vielleicht mal gehört, ist auch jetzt wieder eine Folge von Covid. Und dann natürlich das chronische Fatigue-Syndrom mit diesem fürchterlichen Namen MECFS, auf den ich auch gleich nochmal eingehen werde. Aber auch viele andere Erreger finden Sie ja, wie Polio oder hier dieses Virus Chikungunya, was ich auch kaum aussprechen kann, weil es also auch Postinfektionserkrankungen macht. Aber mit Post-Covid haben wir letztendlich eine neue Dimension in der Dramatik dieser postinfektiösen Erkrankung sowohl in der Zahl als auch in der großen Ausprägung unterschiedlicher Krankheitsbilder. Und ich glaube, dieser Artikel aus der Atlantic von vor 2 Wochen übertreibt nicht, dass er Long-Covid als ein mögliches Massenereignis bezeichnet, das zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei vielen führt. Und ehrlich gesagt sind wir da auch schon mittendrin. Wenn wir mit den Zahlen beginnen wollen, wir kennen ja durch die Pandemie alle dieses WHO-Covid-Dashboard, wo wir eine Zeit lang wirklich fast täglich drauf geschaut haben, dass uns also immer die aktuellen Zahlen gezeigt hat, weltweit, wie viele Corona-Infektionen gemeldet wurden. Und das ist also Stand, dass wir etwa die Hälfte der Bevölkerung registriert haben, dass sie Covid hatten. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Und wir haben auch hier die fürchterlichen Todesstatistiken immer wieder verfolgt. Und das Gute ist, dass wir jetzt in diesem Winter schon eine relativ milde Welle hatten. Aber was wir in Deutschland nicht haben, sind gute Zahlen zur Häufigkeit von Long-Covid. Da müssen wir ins Ausland schauen. Das ging letzte Woche durch die Presse, dass die WHO nochmal aktuelle Daten vorgestellt hat und speziell für Europa auch die Schätzung, dass wir es mit etwa 36 Millionen Europäern zu tun haben, die möglicherweise an Long-Covid leiden. Das sind also fast 4%. Und das deckt sich auch mit großen Kohortenstudien. Ich schaue immer gern auf die Daten der britischen Kohortenstudie. Die werden regelmäßig aktualisiert. Hier der letzte Stand vom März 2023. Und nach diesen Zahlen leiden etwa 3% der englischen Bevölkerung an Long-Covid. Das passt also relativ gut zu den WHO-Zahlen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie lange die schon krank sind, dann sehen wir, dass viele schon über ein Jahr krank sind oder auch hier 41% über 2 Jahre. Und wir sehen, dass das auch keine harmlose Erkrankung ist, denn immerhin geben 79% der Betroffenen an, dass sie dadurch in ihren Alltagsaktivitäten beeinträchtigt sind und 20 sagen, stark beeinträchtigt, was in der Regel auch mit einer Berufsunfähigkeit einhergeht. Und dann diese Symptome, die haben Sie sicher alle schon mal gehört, die immer wieder als häufige Folgen genannt werden. Fatigue, also die krankhafte Erschöpfung, haben 2/3, die Konzentrationsstörungen bei etwa der Hälfte, Muskelschmerzen auch bei etwa der Hälfte, Kurzatmigkeit. Das sind so die häufigsten Symptome, die in fast allen Studien genannt werden. Und wenn wir diese Zahlen jetzt mal auf Deutschland einfach mal übertragen, dann wären das in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen, die momentan an Long-Covid leiden. Und ich glaube, das passt auch zu der persönlichen Wahrnehmung. Fast jeder kennt auch jemanden, der betroffen ist. Und wenn wir mal schauen, stark beeinträchtigt hieße also, dass 500.000 Menschen in Deutschland momentan schwer krank ist. Und das deckt sich dann auch mit anderen Zahlen, die wir haben, zum Beispiel hier die der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Da haben wir Zahlen vom März 2023 und da haben wir immerhin schon 325.000 Anerkennungen plus nochmal hier diese 25.000 Versicherungsfälle, also insgesamt 350.000 anerkannte Berufskrankheiten infolge von Covid. Und das ist nur ein Teil derer, die krank sind, die schwerer krank sind. Denn das sind nur die, die quasi im Berufsleben erkrankt sind. Aber die, die jetzt sich privat infiziert haben, die tauchen in dieser Statistik ja gar nicht auf. Und das sind natürlich ganz dramatische Zahlen in verschiedenerlei Hinsicht. Und neben diesen persönlichen Schicksalen sind das auch Zahlen, die ökonomisch eine große Bedeutung haben. Und es gibt eine Studie des Harvard-Ökonomen David Cutler, die ich hier mal zitiere. Und er hat berechnet, was uns Long-Covid gesamtwirtschaftlich kostet. Ich bin jetzt keine Ökonomin, ich werde jetzt gar nicht da in die Details einsteigen. Aber er spricht hier von einer unvorstellbaren Summe. Und ich habe das jetzt mal übersetzt, weil englisches Billion ist nicht deutsches Billion. Die meisten können sich unter Billion sowieso nichts mehr vorstellen. So, meine Grenze hört immer bei Milliarden auf. Und das entspräche dann, wenn man diese Kosten auf Deutschland umrechnet, etwa 1.000 Milliarden Euro, die diese Folgen der Pandemie und Long-Covid uns langfristig kosten würde, wenn wir es denn so laufen lassen. So, aber noch mal was Positives auch aus diesen Daten. Wir sehen nämlich jetzt auch, dass wir seit Sommer 22 keine Zunahme von Long-Covid mehr haben. Wir sehen hier die monatlichen Zahlen an Long-Covid. Sieht sogar so ein bisschen so eine Tendenz aus, dass die Zahlen jetzt abfallen. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass das bei einem Teil der Betroffenen ausheilt, manchmal schon relativ früh, innerhalb der ersten Monate. Wir haben die Impfung, die auch vor Long-Covid schützt, auch wenn sie nicht die erhoffte vollständige Schutz gebracht hat, so wissen wir doch, dass die Impfung das Risiko, Long-Covid zu entwickeln, zumindest etwa halbiert. Und wir haben natürlich jetzt auch viel weniger Infektionen. Gerade so jetzt in den letzten Monaten haben wir wirklich eine erfreuliche, niedrige Rate an Neuinfektionen. Aber wir haben immer noch Neuinfektionen. Also vorbei ist Covid leider noch lange nicht. So, und wenn wir uns jetzt mal dieses klinische Spektrum von Post-Covid ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht, das ist auch von der britischen Selbsthilfegruppe, die sehr früh diese Informationen auch ins Netz gestellt hat, die einfach so das widerspiegeln, was wir 2020 gesehen haben, dass viele Menschen nach Covid über anhaltende Symptome geklagt haben. Und das waren viele unterschiedliche. Es gibt Listen von bis zu 200 verschiedenen Symptomen. Und die wichtigsten, ich hatte sie gerade schon im Zusammenhang mit der britischen Studie genannt, sind auch hier wieder aufgehört. Die Fatigue, also die krankhafte Erschöpfung, aber auch diese schweren Konzentrationsstörungen, der englische Begriff Brain Fog. Hier tauchen die Muskelschmerzen wieder auf. Palpitationen sind Kreislaufprobleme. Atembeschwerden, hier die Kopfschmerzen sind auch häufig und dann auch die sogenannte Belastungsintoleranz, das ist ein Symptom, das werde ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Man hat dann auch früh versucht, das diagnostisch besser einzuordnen und Diagnosekriterien zu finden und der erste Vorschlag von der WHO auf der Grundlage eines sogenannten Delphi-Konsensus, wo also viele Experten dazu beigetragen haben, war dann, dass man gesagt hat, wir sprechen jetzt von einem Post-Covid-Zustand, wenn 3 Monate nach der Infektion anhaltende Symptome bestehen und diese auch relevant im Alltag einschränken und diese nicht durch eine andere Diagnose erklärt werden können. Und das ist eigentlich eine diagnostische Einordnung, die bis heute durch keine sehr viel bessere abgelöst werden konnte. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal und mit der wir auch bis heute arbeiten. Und dann haben wir natürlich auch inzwischen einiges gelernt und können diese Patienten in Untergruppen einteilen. Wir sehen also infolge von Covid unterschiedlichste Krankheitsbilder und die können wir nochmal in Kategorien unterteilen. Und zum einen haben wir also die Organschäden durch Covid, das betrifft vor allem die Menschen, die schwer erkrankt sind, die ja teilweise auch auf Intensivstationen lagen, die in Folge oft Lungenschäden haben. Und auch das, was wir auch nach anderen Intensivbehandlungen kennen, das sogenannte Postintensivstationssyndrom, dass man letztendlich eine Vielzahl von Problemen hat, Fatigue, kognitive Einschränkungen, eine Belastungsstörung, wenn man so lange, teilweise ja ohne Bewusstsein, auf einer Intensivstation lag und beatmet werden musste. Wir haben aber auch gelernt, dass viele jüngere Menschen auch langanhaltend betroffen sind, die oftmals nur eine relativ milde, sag ich mal, Covid-Infektion hatten. Auch wenn die meisten, die Covid hatten, wissen, dass Covid in der Regel mehr war als nur eine Erkältung. Also auch viele jüngere Menschen waren über 2 Wochen ziemlich krank. Und das war natürlich besonders vor der Zeit, als wir Impfstoffe hatten. Und aus diesen vielen unterschiedlichen Symptomen, über die diese jüngeren Menschen klagen, können wir auch schon abgrenzen bestimmte postinfektiöse Syndrome, die wir auch vorher schon kannten Und da ist das Wichtigste, jetzt kommt der Begriff wieder, ME-CFS. Das ist ein Krankheitsbild, das erkläre ich Ihnen auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und ein anderes Krankheitsbild, das wir auch als Infektionsfolge schon lange kennen, ist diese sogenannte POTS, posturales Tachykardie-Syndrom. Das ist eine Erkrankung, bei der die Kreislaufsteuerung gestört ist. Und die Patienten haben also oft mit Herzrasen zu tun und mit Schwindel, wenn sie sich hinstellen. Und im Extremfall können die auch nur noch liegen. Und wir haben im Sommer 20 auch im Rahmen dieser großen PA-Covid-Studie der Charité eine sogenannte Beobachtungsstudie initiiert, in der wir die jüngeren Patienten bei uns gesehen haben, die über mindestens 6 Monate anhaltend an diesen häufigen Symptomen Fatigue und Belastungsintoleranz litten. Das sind Symptome, die wir auch gut kennen im Zusammenhang mit ME-CFS. Deswegen war eine der Fragen von uns auch, leiden diese Menschen teilweise auch an ME-CFS? Und die Ergebnisse haben wir auch im letzten Jahr veröffentlicht. Und ich will Ihnen nur unsere wichtigsten Befunde zeigen. Das waren also überwiegend Frauen, die wir gesehen haben. Das war ein Altersbereich von 19 bis 66 Jahren, im Mittel 43 Jahre. Und das ist auch so das Hauptspektrum, was in anderen Studien berichtet sind. Also Long-Covid ist eine Erkrankung, die vor allem so die 30- bis 50-Jährigen betrifft. Und wir mussten die Diagnose ME-CFS bei etwa der Hälfte dieser Patienten stellen, nach diesen sogenannten kanadischen Konsensuskriterien. Es gibt unterschiedliche Diagnosekriterien, das macht es komplizierter. In den USA werden meistens andere Kriterien benutzt als in Europa. Auch da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie zu einer einheitlichen Diagnostik kommen. Und diese Menschen sind nicht oder nur sehr eingeschränkt berufsfähig gewesen. Das ist immer so ein ganz guter Parameter, auch wie krank jemand ist, und ein Teil davon auch haus- oder sogar bettgebunden. Und wir beobachten diese Patienten weiter. Wir sehen die also dann nochmal nach einem halben Jahr und wir fragen auch regelmäßig den Krankheitszustand ab. Und das ist eine aktuelle Auswertung, die gerade auch kurz vor der Veröffentlichung steht. Und ich zeige Ihnen nur ein Ergebnis hier. Wir haben hier einen Fragebogen, der erfasst solche Dinge wie gut und weit kann man gehen und Treppen steigen oder Dinge tragen. Und bei 100 Punkten sind sie richtig fit und gesund und bei 0 liegen sie und können gar nichts. Und die Menschen, die sich an Monat 6 bei uns vorgestellt hatten, die hatten hier, wenn sie das Vollbild von ME-CFS hatten, hatten die einen Wert bei 40. Und Sie sehen, wenn Sie das jetzt über Monat 12 bis Monat 18 verfolgen, dass sich da eigentlich nichts geändert hat. Die sind also weiterhin anhaltend schwer krank. Das trifft 9 von 10 Betroffenen. Diejenigen, die die Diagnosekriterien nicht erfüllt haben, die waren auch etwas weniger insgesamt eingeschränkt. Und da sehen wir wenigstens eine Tendenz zur Besserung. Und einige sind inzwischen auch ausgeheilt, aber viele andere sind auch weiterhin krank. Also das sind Zahlen, die sehr wichtig sind und auch sehr ernst zu nehmen sind, denn es ist eine häufige Erkrankung. Und schauen wir uns jetzt mal an, wie häufig ist diese Erkrankung ME-CFS. Da haben wir eine Studie, die Krankenkassendaten im Jahr 2020 in Deutschland ausgewählt hat. Sehr großen Datensatz, fast 30 Millionen Menschen wurde geschaut. Das war früh in der Pandemie. Da waren erst 145.000 Erwachsene und 12.000 Kinder an Covid erkrankt, im Median etwa 250 Tage nach der Infektion. Und diese Diagnose ME-CFS wurde in diesem Jahr bei 0,6 von 1.000 gestellt. Das ist die sogenannte Inzidenzrate. Und man hat auch verglichen, wie häufig diese Diagnose gestellt wurde bei denen, die kein Covid hatten. Und da lagen wir bei 0,2. Das heißt, durch die Pandemie hat sich die Zahl derer, die an ME-CFS erkrankt sind, in diesem Jahr verdreifacht, 2020. Und wir haben auch Zahlen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem Jahr 2021. Und die haben 2021 500.000 Mal diese Diagnose ME-CFS erfasst und im Jahr 2018 waren es gerade mal 350.000. Auch das zeigt, dass sich die Zahlen bis heute sicherlich verdoppelt haben, wenn nicht noch mal deutlich zugenommen haben. Sie müssen also davon ausgehen, dass wir Stand heute mit irgendwas von 600.000 bis 800.000 Menschen zu tun haben, die an dieser schweren und meistens chronischen Erkrankung leiden. Und ich habe Ihnen hier mal einen Überblick mitgebracht. Was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Sie ist eingeordnet als eine neurologische Erkrankung. Und dieser Begriff chronisches Fatigue-Syndrom, der wird in Deutschland verwendet, teilweise auch als chronisches Erschöpfungssyndrom. Es ist eigentlich kein guter Name für die Erkrankung, weil die Fatigue ist nur ein kleiner Teil der Beschwerden und gar nicht das, was die Patienten als ihr Hauptproblem schildern. Und im Englischen gab es den Begriff myalgische Enzephalomyelitis, der hat sich geprägt infolge einer Polioepidemie, wo auch viele an diesem Erkrankungen erkrankt sind, und international wird daher inzwischen diese Abkürzung MECFS verwendet, und die sollten wir in Deutschland daher auch verwenden. Und wir kennen diese Erkrankung infolge von vielen anderen Infektionserregern, das Epstein-Barr-Virus, das ist so ein Herpesvirus, dass das auch häufig auslösen kann, aber auch Darmviren oder die Influenza kann das Krankheitsbild auslösen. Und das Hauptproblem dieser Erkrankung ist eigentlich diese Belastungsintoleranz. Das heißt, diese Menschen können oft die einfachsten Alltagsdinge kaum noch bewältigen. Und tun sie das doch, dann geht es ihnen in der Regel deutlich schlechter. Dann nehmen alle Symptome zu, mindestens bis zum nächsten Tag. Das kann auch Tage und Wochen dauern. Das ist also ein ganz schwer zu verstehendes Krankheitsbild erstmal. Denn den meisten von uns tut das ja gut, wenn wir uns bewegen. Diesen Patienten nicht, wenn sie denen zu Sport raten, dann tun sie denen keinen Gefallen, sondern es kann sein, dass die Erkrankung sich nachhaltig verschlechtert. Und dann gehört auch immer dazu dieser sogenannte Gehirnnebel, also Konzentrationsstörung. Die Patienten können sich oft nicht gut erinnern, was sie in letzter Zeit gemacht haben. Die Schmerzen gehören immer dazu, oft schwere Schlafstörungen, Kreislaufprobleme und auch oft eine ausgeprägte Reizempfindlichkeit, dass oft alles zu laut und zu hell ist. Und viele Menschen müssen deswegen auch im dunklen Zimmer liegen. Und dann heißt es manchmal, naja, bei dieser Erkrankung, da kann man nichts wirklich messen. Das stimmt nicht, nur man kann, sagen wir mal, die Schwere der Erkrankung nicht mit so klassischen Untersuchungsmethoden wie einem Röntgenbild oder einem EKG erfassen. Man muss schon wissen, wonach man schauen soll. Und diese sogenannte Fatigue ist fast immer auch eine körperliche. Das heißt, auch die Muskulatur ist schwach. Und das können Sie zum Beispiel gut messen über so ein Handkraftmessgerät. Und Sie können auch die Kreislaufprobleme relativ einfach messen, indem Sie Blutdruck und Puls über 10 Minuten im Stehen messen. Und die Patienten leiden oft auch an Durchblutungsstörungen. Die kommen also oft schon in meine Sprechstunde und haben blaue Finger und sagen auch, ihnen ist ständig kalt. Und das können wir auch mit so einem Gerät hier, die Durchblutung der Finger, können wir messen. Wir können auch viele andere Dinge bei dieser Erkrankung messen. Wir können also diese Schwere der Symptome schon relativ gut objektivieren. Und ich sagte es schon, es ist nicht nur eine häufige, sondern eine schwere Erkrankung. Etwa 25% sind ans Haus gebunden. Die Schwerstkranken sind bettlägerig und manche zu schwach zum Essen und zum Sprechen. Und es ist wirklich ein großes Versorgungsproblem. Wir bekommen eigentlich täglich Anfragen, oft von verzweifelten Angehörigen, weil die Betroffenen das gar nicht mehr können, dass diese Menschen also zu Hause liegen und oft ohne ärztliche Versorgung, weil viele Ärzte sich mit diesem Krankheitsbild auch nicht gut auskennen und die einfachsten Dinge, auch wie Schmerzen oder schwere Schlafstörungen, nicht behandelt werden. So, und ergänzen möchte ich auch noch, dass Covid auch viele Erkrankungen triggern kann, bei denen uns vorher gar nicht klar war, dass es überhaupt einen Zusammenhang zu Infektionen gibt. Also wir sehen zum Beispiel, dass auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen. Wir sehen, dass der Diabetes zunimmt, sowohl dieser autoimmune Typ 1 Diabetes als auch der Altersdiabetes. Wir sehen, dass viele Autoimmunerkrankungen jetzt zugenommen haben. Und das sind Daten aus einer großen US-Studie. Die haben so eine große Datenbasis. Das sind die sogenannten Veteranen, die ihre eigene Krankenversicherung haben. Und das sind Menschen, die 6 Monate schon krank sind. Und was ich Ihnen hier nochmal zeige, ist, dass je häufiger eine Covid-Infektion stattgefunden hat, wir auch mit einer Zunahme des Risikos rechnen. Auch das ist erschreckend. Vielleicht auch noch die neurodegenerativen Erkrankungen erwähnen, die auch zunehmen. Wir werden also hier mit einer großen zusätzlichen Belastung im Gesundheitssystem rechnen müssen und natürlich auch möglicherweise für uns alle. So, und dann gibt es noch einen relativ aktuellen Artikel, auf den ich auch noch hinweisen möchte, wo wir auch einiges noch mitnehmen können. Und das ist jetzt eine Studie, die wurde gemacht innerhalb dieser sogenannten Recover-Kohorte. Das sind viele Zentren in den USA. In den USA gab es 2021 schon eine große Förderung von über 1 Milliarde Euro für Long-Covid-Forschung. Da haben sich also viele Kliniken zusammengeschlossen. Und das ist jetzt eine Studie, wo die einfach mal die Menschen gründlich nachuntersucht haben und diese Daten ausgewertet haben. Und hier sind die häufigsten Symptome, die erfasst wurden. Wir haben auch hier wieder die Fatigue ganz oben und dann diese sogenannte postexertionelle Malaise, das erkläre ich gleich noch. Die haben auch versucht, auf der Grundlage von typischen Symptomkonstellationen bessere Diagnosekriterien zu erstellen. Und die haben hier 12 Symptome gefunden. Das wird ja heutzutage alles mit so einer Art künstlichen Intelligenzprogramm ausgewertet. Und diese Symptome findet man also typischerweise bei den Long-Covid-Patienten. Und dann kann man da auch so einen Diagnosescore haben. Das heißt, wenn jemand Geschmacksgeruchsverlust hat, kriegt er schon mal 8 Punkte. Und wenn dann noch andere Symptome dazukommen, Fatigue, dann gibt es nur 1 Punkt. Aber für diesen Gehirnnebel gibt es auch 3 Punkte. Dann hat man 12 Punkte. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Post-Covid hat, schon relativ hoch. Aber leider muss man auch sagen, kann man auf der Grundlage der Symptomkonstellation die Diagnose nicht sicherstellen. Denn wenn Sie mal schauen, hier sind auch Menschen mit eingeschlossen worden, die noch kein Covid hatten. Das wären immer weniger. Und das waren jetzt Menschen, die nach Omikron erkrankt sind, also so im Jahr 2022 vor allem. Und da sind also 10% erfasst worden mithilfe dieses Diagnosescores. Aber die, die noch kein Covid hatten, waren auch zu 4,6% positiv. Das heißt, diese Symptome treten auch bei anderen Erkrankungen auf. Das heißt, alleine aufgrund der Symptomkonstellation können Sie noch nicht die Diagnose sicherstellen. Und das macht es eben komplizierter, weil man braucht Zusatzdiagnostik von Labor über bildgebende Untersuchungen. Man muss also auch andere Erkrankungen ausschließen, wie Sie gesehen haben, die ja auch nach Covid auftreten können. Und das macht es eben nach wie vor diagnostisch herausfordernd, diese Diagnose sicher einzuordnen. Und gerade auch für die Hausärzte ist das eine große Herausforderung. Deswegen brauchen wir diese Spezialambulanzen, die diese aufwendigere Diagnostik auch leisten können. Und aus dieser Studie gibt es noch andere interessante Zahlen. Es wurden noch mal verglichen, wie häufig haben wir diesen Score positiv bei denen, die geimpft waren versus die nicht geimpft waren. Und auch hier sehen wir nochmal, dass die Ungeimpften ein fast doppelt so hohes Risiko haben. Was ich also eingangs schon sagte, Impfen schützt etwa zur Hälfte. Und wir sehen auch hier, dass die wiederholten Infektionen zu einer Zunahme nehmen. Wenn man mehr als eine Infektion hatte, dann hatte 20% diesen Score erfüllt versus 10%. So, jetzt komme ich zur Versorgungssituation und da beginne ich hier mit dieser Demonstration, die in der letzten Woche in Berlin vom Reichstag stattgefunden hat und die schon zum Ausdruck bringt, dass da was nicht in Ordnung ist, denn das war auch nicht die erste Demonstration ihrer Art und die Patienten klagen also, dass sie an einer schweren Unterversorgung leiden, dass viele gar keine Diagnose haben, dass die Hausärzte sich nicht gut auskennen, dass die Hausärzte auch nicht wissen, wie sie helfen können und daher schon lange die große Forderung auch an die Politik, dass da etwas geschehen muss, dass wir in den bestehenden Strukturen diese Patienten sowohl von der Zahl als auch von der Neuartigkeit der Erkrankung einfach nicht gut versorgt haben bislang. Und um das mal so ein bisschen mehr mit Zahlen zu unterlegen, vergleiche ich das jetzt hier mal mit einer Erkrankung Multiple Sklerose. Das ist auch eine neurologische Erkrankung und die hat einige Gemeinsamkeiten mit dem Krankheitsbild MECFS. Wir haben es also hier auch überwiegend mit jüngeren Frauen zu tun, die erkrankt sind. Doppelt so viele Frauen wie Männer und auch ein ähnlicher Altersgipfel. Wir haben etwa 250.000 Multiple Sklerose Erkrankte in Deutschland. Ich hatte Ihnen ja gezeigt, 2021 haben wir schon etwa 500.000 MECFS Krebserkrankte in Deutschland gehabt. Und wenn man sich jetzt mal den Gesundheitszustand anschaut, eins ist richtig fit und gesund, was sie hoffentlich alle sind, und null, das ist schwerst krank. Und wir haben hier einen Wert für MECFS-Erkrankte bei 0,47, und das ist schon ziemlich das Unterste auf dieser Skala, wenn man das mit anderen schweren und chronischen Erkrankungen vergleicht. Bei der Multiplen Sklerose sind wir hier bei 0,67. Wir haben hier auch viele Medikamente, die ursächlich an der Erkrankung angreifen können und die Erkrankung zwar nicht heilen können, aber die dann oft auch langfristige Remissionen bedingen können. Das heißt, dass dem Patienten oftmals dann auch wieder lange Zeit gut geht ohne Krankheitssymptome. Und wenn dann wieder ein Schub kommt, dann haben wir zum Beispiel auch andere Medikamente, die dann vielleicht über einen anderen Weg auch wieder eine gute Besserung erzielen können. Solche Medikamente existieren bis heute nicht für das Krankheitsbild MECFS. Es gibt also keine Medikamente, die wirklich ursächlich angreifen oder auch Heilung versprechen können. Ich kann immer nur die Symptome behandeln. Für solche Patienten, die schwer krank sind, brauchen wir Zentren. Habe ich Ihnen ja gerade ausgeführt. Die Initialdiagnostik ist komplex. Wir müssen Therapiekonzepte erarbeiten. Da haben wir für die Multiple Sklerose in Deutschland 217. Und für MECFS hatten wir gerade mal 2 vor der Pandemie. Und die sind finanziert durch eine Stiftung, durch die Weidenheimer-Zübbele-Stiftung, nämlich bei uns an der Charité und in München bei Frau Behrens für die Kinder und jungen Erwachsenen. Und warum ist das so? Nun, diese postinfektiösen Erkrankungen sind in der Medizin lange Zeit überhaupt nicht wirklich als schwere und häufige Erkrankungen gesehen worden und teilweise auch als Erkrankungen in einem Zusammenhang mit Depressionen, mit Burnout genannt worden. Und das hat Wurzeln zurück bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Und da gab es nämlich schon mal eine Epidemie. In der Folge haben viele Menschen dieses Krankheitsbild entwickelt, MECFS. Und wenn Sie mal schauen, wie das damals eingeordnet wurde, da sprach man dann, dass es sich hier um eine epidemische Hysterie handelt. Und man hat das damit begründet, dass ja überwiegend Frauen erkrankt waren. Und wir wissen heute, dass Frauen ja, habe ich Ihnen gezeigt, auch jetzt wieder häufiger betroffen sind, grundsätzlich auch von Autoimmunerkrankungen häufiger betroffen sind. Aber wir wissen auch, warum das so ist. Das hat damit zu tun, dass Frauen ein aktiveres Immunsystem haben. Da kennen wir inzwischen auch die Mechanismen und das hat auch einen guten biologischen Grund. Das Konzept hat sich aber bis heute teilweise noch gehalten. Und wenn Sie sich mal hier anschauen, was Sie so finden in der Presse, dann hier so ein Artikel aus der Bild-Zeitung habe ich mir mal erlaubt zu zitieren, dann steht auch hier, es hat mehr mit der Psyche zu tun als mit dem Virus selbst. Oder auch hier dieser Artikel aus der Süddeutschen, wo es darum geht, dass man doch den Patienten ihr Recht auf Erschöpfung nicht nehmen sollte und dass man ihnen nicht einreden sollte, dass es sich hier um eine biologische oder immunologische Erkrankung handelt. Also wir haben nach wie vor, sagen wir mal, auch ein Problem, auch eine Akzeptanz dieser Erkrankung in ihrer Schwere auch und in ihrer Ursache bei Ärzten. Und das hat, sagen wir mal, gerade in Deutschland auch mehr Gewicht, diese Ansicht, als in anderen Ländern. Mit ein Grund ist auch dieses Symptom Fatigue, was so ein schwieriges ist, was ja letztendlich auch alle von uns kennen, dass man mal Phasen hat, wo man mehr erschöpft ist. Das ist ja so ein fließender Übergang zur Krankheit, was auch ein Symptom ist, was bei vielen Erkrankungen dazukommt. Also fast jeder Patient, der eine schwere Erkrankung hat, ist auch nicht mal so leistungsfähig. Also auch ein sehr unspezifisches Symptom, wie wir sagen. Und dann diese Belastungsintoleranz, das ist ja auch so ein Symptom, das schwer zu fassen ist. Wenn dann jemand sagt, ich kann jetzt nicht mehr so richtig, dann ist man ja oft schnell dabei zu sagen, naja, dann machen Sie ein bisschen mehr Sport und gehen abends noch mal raus in die frische Luft und dann wird das schon wieder. Und das ist aber ganz falsch bei MECFS und auch bei 9 von 10 Post-Covid-Patienten. Die bekommen nämlich dann eine Verschlimmerung der Symptome und dafür steht diese postexertionelle Malaise. Und das ist so ein Symptom, das ist natürlich auch nicht so einfach zu erfassen in der Sprechstunde und das kennen viele Ärzte auch nicht gut. Und wir haben hier von der Deutschen Gesellschaft für MECFS eine Informationsseite, da findet man auch für Betroffene gute Informationen. Was ist das überhaupt? Was kann das auslösen und was kann das für Folgen haben? Und auch Wie kann man damit umgehen? Da gibt es Techniken, das sogenannte Pacing. Und dieses Konzept zu verstehen, ist auch entscheidend, gerade auch für unseren Ansatz der Rehabilitation. Menschen, die krank sind, die werden ja dann in der Regel in die Reha geschickt, mit dem Ziel, sie wieder gesund und fit zu machen. Und zu den Reha-Programmen gehören in der Regel auch körperliche Aktivität. Und das ist eben bei diesen Betroffenen falsch. Und wir sehen das leider auch, dass viele aus der Reha kränker zurückkommen, als sie hingegangen sind. Wir brauchen hier andere Konzepte. Und ich denke, die Reha-Kliniken sind nach wie vor sehr wichtig, um diese vielen Betroffenen jetzt zu versorgen. Aber es darf keine Reha im klassischen Sinne sein. Sie muss entsprechend angepasst sein. Und wir haben da auch bereits ein Projekt an der Charité, das über den Innovationsfonds auch gefördert wird, wo wir mit der Reha-Klinik in Kreischer auch gut zusammenarbeiten. Und da geht es letztendlich darum, dass die Patienten alles lernen, was, sagen wir mal, diese Erkrankung überhaupt für ihren Alltag bedeutet und auch lernen, mit der Erkrankung umzugehen, sich eben nicht zu überlasten, aber natürlich trotzdem aktiv zu bleiben in dem Rahmen, der ihnen möglich ist. Das nennt sich Pacing. Und natürlich diese vielen Symptome, da kann man oft auch viel erreichen, wenn man die Schmerzen gut behandelt, wenn man diese Schlafstörung, die Kreislaufstörung behandelt. Aber das ist auch eine Herausforderung. Das kann man nicht in dieser typischen 5 bis 10 Minuten Hausarztpraxis Termin alles reinpacken. Deswegen ist das sehr sinnvoll, dass man das in so einem stationären Aufenthalt auch umsetzt und dann natürlich auch diese ganzen Folgeprobleme, die mit so einer schweren chronischen Erkrankung für junge Menschen einhergeht. Und dann, ich finde es ganz schlimm, dass wir so viele junge Menschen jetzt in die Rente schicken. Wenn die erstmal in der Rente sind, ist es auch richtig schwierig, die wieder zurückzuholen. Also ich denke, wir sollten vermeiden, die zu berenten, und wir sollten auch da flexible Modelle im Moment haben. Und es gibt Menschen, die können gerade jetzt mit den Möglichkeiten des Homeoffice vielleicht nur ein paar Stunden in der Woche arbeiten, wenn sie das auch anpassen können. Manche können zum Beispiel gut eher am Abend mal 2 Stunden arbeiten. Oder an manchen Tagen geht es auch mal 4 Stunden und dann geht es wieder 2 Tage gar nicht. Und das müssen aber die Arbeitgeber auch erstmal verstanden haben. Und das gehört also auch zu diesem Reha-Programm, dass wir auch die Arbeitgeber mit einbinden und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Und dann haben wir natürlich hier diese vielen Möglichkeiten einer Symptomtherapie. Und wir haben auch Leitlinien für Long-Post-Covid, in denen diese zu finden sind. Und wir haben eine Leitlinie Müdigkeit, da haben wir auch ein Kapitel zur Behandlung von ME/CFS oder hier so einen aktuellen Artikel im Deutschen Ärzteblatt. Wir haben also viel geschrieben in den letzten 2 Jahren und wir haben damit die Grundlage, diese Menschen in Deutschland gut zu versorgen. Und was einfach ganz wichtig ist, ist, dass das jetzt auch in der Breite ankommt. So, und was macht die Versorgungsstand heute so schwierig? Ich habe es ja schon gesagt, das Wissen um diese postinfektiösen Erkrankungen ist bislang gering. Das ist kein deutsches Problem, das ist weltweit so. Das wurde an den Universitäten ja gar nicht gelehrt, als ich studiert habe. Und eine Umfrage hat gezeigt, dass auch heute nur jede dritte Universität in Deutschland diese Erkrankung in ihrem Curriculum hat. Und wir haben bislang wenig Evidenzen zu Therapien aus klinischen Studien. Das ist für uns, wir sind da verwöhnt. Wir leben in einem Zeitalter als Ärzte, wo wir für alles Leitlinien haben, wo wir immer nachschauen können, wie behandeln wir den Patienten am besten. Da sind wir natürlich auch immer auf der sicheren Seite und müssen nicht selbst vielleicht mit Therapien ausprobieren. Und dann haben wir, das habe ich Ihnen ja auch gezeigt, bis heute keine eindeutigen Diagnosekriterien. Das macht die Diagnostik auch aufwendiger. Und diese Spezialambulanzen, die wir eigentlich bräuchten für die Diagnostik, die haben sehr lange Wartezeiten. Und dann haben wir viele Post-Covid-Ambulanzen. Jetzt jede Universität hat eine Post-Covid-Ambulanz. Aber die sind oft relativ einseitig ausgerichtet. Gerade dieses Krankheitsbild ME/CFS, da gibt es wenig Strukturen für. Und dann ist das Ergebnis oft, die Ärzte finden nichts. Der Mensch ist schwer krank und der Arzt findet nichts. Und dann ist der Schluss manchmal auch nicht weit, dass das ja psychosomatisch sein kann. Und dann muss ich sagen, es ist leider nicht so einfach. Wir können den Patienten damit auch nur sehr bedingt helfen. Und wie können wir ihnen helfen? Indem wir wirklich die Mechanismen der Erkrankung verstehen und auf dieser Grundlage gezielte Diagnostik und Therapien entwickeln. Und da haben wir das große Problem, dass Long-Covid sehr komplex ist. Wir wissen heute, dass wir eine Reihe von Risikofaktoren haben, Long- oder Post-Covid zu entwickeln. Und wir sind inzwischen in den letzten 12 Monaten eine Vielzahl von Studien erschienen, die zeigen, was das Virus alles im Körper anrichtet. Das sind immunologische Veränderungen, das sind hier Veränderungen im Darm, das Virus persistiert teilweise. Und das wiederum führt auch zu unterschiedlichsten Symptomen. Also das ist ein wirklich ganz komplexes Verständnis, was wir auch, sagen wir mal, erst in Teilen haben von diesem Krankheitsbild Long-Covid. Ich habe das jetzt hier mal versucht, so ein bisschen einfacher zu machen. Das sind so die wichtigsten Mechanismen, wo wir uns schon relativ sicher sind, dass die eine Rolle spielen. Und das ist zum einen, dass das Virus eben doch persistieren kann bei manchen. 2020 dachten wir ja noch, Coronaviren, das genauso wie Grippe oder so, nach ein paar Wochen ist das vorbei und das Virus ist weg. Das stimmt nicht. Wir haben inzwischen viele Studien, die ganz klar zeigen, diese Viren können bei einem Teil der Betroffenen auch langfristig im Körper bleiben, machen gar nicht unbedingt immer krank, aber scheinen bei denen häufiger zu sein, die auch an Post-Covid leiden. Und wir haben auch gelernt, dass auch Herpesviren eine Rolle spielen. Gerade dieses Epstein-Barr-Virus, was wir ja auch schon lange kennen als Auslöser von ME/CFS, wenn Sie bei der akuten Infektion zusätzlich EBV reaktivieren, wie wir sagen, also wenn dieses Virus wieder hochkommt, was quasi wir alle unser ganzes Leben in uns tragen, dann haben Sie auch ein viel höheres Risiko, Post-Covid zu entwickeln. Dann wissen wir, dass viele Menschen anhaltend an Entzündungen leiden, auch im Gehirn. Wir wissen, dass das Virus auch die perfide Eigenschaft hat, auch Gefäße zu infizieren. Es kann letztendlich fast alle Körperzellen infizieren. Und diese entzündeten Gefäße, die heilen auch schlecht. Und das kann auch dazu führen, dass anhaltend kleine Blutgerinnsel nachweisbar sind und dass es auch zu schweren Durchblutungsstörungen kommt. Und hier oben so ein Beispiel, das ist eine sogenannte MRT-Aufnahme, ein funktionelles MRT. Hier rechts das Gehirn eines Gesunden und das Rote sind die gut durchbluteten Areale und links ist das Gehirn eines Post-Covid-Menschen. Und das ist kein Einzelbefund, sondern das ist die Regel. Also diese schwere Durchblutungsstörung ist bei vielen Teil des Krankheitsbildes. Und dann haben wir auch noch die Bildung sogenannter Autoantikörper. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Strukturen. So, ich habe gesagt, ich rede etwa 50 Minuten, deswegen gebe ich jetzt auch ein klein bisschen Gas. Ich will nur noch mal sagen, dass wir diese Mechanismen auch bei ME/CFS so schon kennen. Und das passt also auch dazu, dass wir hier es mit ähnlichen Krankheitsmechanismen zu tun haben. Das ist so ein Beispiel, wie solche Autoantikörper auch die Kreislaufregulation stören können. Wir wissen ja, das Virus dockt an dem ACE2 an. Das ist ein wichtiger Rezeptor, der auch unseren Kreislauf reguliert. Und wir haben inzwischen gelernt, dass wir unterschiedlichste Antikörper haben gegen solche Proteine, mit denen wir unseren Blutdruck steuern. Und hier zum Beispiel eine Studie, die zeigt Ihnen nur ganz schlaglichtartig, Menschen nach Covid haben solche Antikörper und die sind häufiger bei denen, die Kreislaufstörungen haben. Und das geht einher auch mit einer verminderten Durchblutung gemessen über die Sauerstoffsättigung. So, das habe ich Ihnen jetzt hier mal so schwarz-weiß dargestellt, als könnten wir das so in Schubladen packen. Aber auch das ist leider nicht so, sondern wir haben Menschen, bei denen finden wir gar nichts. Und dann haben wir Menschen, bei denen finden wir verschiedene Mechanismen nebeneinander. Das heißt, auch da ist es natürlich nicht direkt abzuleiten, was macht den jetzt krank. Das heißt, wir müssen besser verstehen, was genau macht den einzelnen Menschen krank und wie können wir gezielt behandeln. Und dazu brauchen wir mehr Forschung und Therapiestudien. So, und hier ist das Problem, dass klinische Studien durchzuführen heutzutage auch sehr aufwendig. Es kostet viel Zeit und Geld. Wir haben inzwischen hohe regulatorische Hürden. Die pharmazeutische Industrie ist bislang enttäuschend wenig aktiv, was die Entwicklung von Medikamenten für diese Erkrankung angeht. Und hier einfach nochmal so ein Schlaglicht, auch die vielen Regularien, mit denen wir kämpfen müssen. Das ist wirklich extrem frustrierend, in heutigen Zeiten klinische Studien zu machen. Das werden wir alle bestätigen. Ich sehe einige, die nicken, die sich mit klinischen Studien beschäftigen. Und das führt auch zu solchen Auswüchsen, dass die Patienten inzwischen selbst ihre Therapiestudien machen. Die Ergebnisse werden auf Twitter gesammelt und veröffentlicht. Und insofern, sagen wir mal, sind wir in Deutschland auch ganz froh, dass wir 2022 zumindest eine erste Finanzierung bekommen haben für Therapiestudien. Und Das hier ist das Konzept der sogenannten nationalen klinischen Studiengruppe, wo wir sagen, wir machen Forschung und Therapiestudien Hand in Hand. Und wir haben mit einer Förderung vom BMBF also eine Forschungsplattform aufgebaut. Da gucken wir nach Biomarkern, da gucken wir nach diesen speziellen diagnostischen Dingen. Und wir haben immerhin es geschafft, 5 Studien zu initiieren, die auch diese wichtigsten Mechanismen angehen, die sogenannte Immunadsorption, mit der wir Autoantikörper eliminieren können. Wir haben so ein breites entzündungshemmendes Medikament, Corticosteroide. Und wir haben ein Medikament in Zusammenarbeit mit der Firma Bayer, was die Durchblutung verbessert, was alles zugelassene Medikamente sind. Und die Sauerstoffhochdrucktherapie prüfen wir jetzt auch in einer beginnenden Studie. Wir haben jetzt eine Finanzierung bis 2024. Ich lasse keine Gelegenheit aus, dringend zu appellieren. Diese Struktur, die wir hier aufgebaut haben, funktioniert uns extrem hilfreich, schnell Medikamente zu entwickeln. Und die muss weiter gefördert werden. Wir werden nicht bis Ende 2024 das Problem gelöst haben. Wir werden viele Medikamente noch testen müssen. Wir werden auch vor allem Medikamente testen müssen, die sehr viel gezielter wirken. Wir sind erstmal hier ganz breit eingestiegen. Und wir lernen aber gleichzeitig auch sehr viel über Mechanismen. Ich glaube, wir lernen mit diesem Ansatz mehr, als wenn wir einfach nur schauen, weil wir ja gleichzeitig auch sehen, wie diese Mechanismen beeinflusst werden durch die Therapie. Und wir sehen ja dann auch, welche Marker sagen voraus, welcher Patient auf welche Therapie anspricht. Wir können also so, glaube ich, am schnellsten vorankommen. Und das sind schon erste Daten aus dieser Immunadsorption. Ich will Ihnen nur sagen, wir haben erste Daten, dass das wirksam ist, wenn wir die richtigen Patienten aussuchen, wo wir schon ganz gute Hinweise haben, dass es auch ein Krankheitsmechanismus bei diesen Patienten ist, der über Autoantikörper gesteuert wird. So, und jetzt bin ich auch schon ziemlich am Ende. Wer mehr darüber wissen möchte, wir haben eine Webseite vom Charité-Fatigue-Zentrum über diese Studienplattform. Und wir haben auch eine aktuelle Veröffentlichung, wo wir dieses Konzept auch beschreiben. Wir haben auch das Netzwerk Universitätsmedizin in Deutschland, auch ein sehr starker Verbund, der in der Pandemiephase in der Anfangszeit 2020 ja schon initiiert worden. Wir haben da tolle Strukturen aufgebaut und innerhalb dieser Strukturen gibt es jetzt auch eine erste Long-Covid-Studie, die leitet Frau Fehreschild, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Es wird also eine Multicenter-Studie sein an 10 Zentren und Medikamentenstudien laufen auch woanders. Also zum Beispiel auch diese wichtige Studie mit dem Paxlovid in den USA. Ich sagte Ihnen ja, ein Teil der Betroffenen leidet an einer Viruspersistenz. Zusammengefasst, also ich habe Ihnen die Dimension von Post-Covid vorgestellt und wir müssen davon ausgehen, dass etwa 2,5 Menschen in Deutschland momentan daran erkrankt sind und davon viele auch schon mehr als 2 Jahre und dass viele auch dadurch eingeschränkt oder auch gar nicht mehr berufstätig sein können. Und wir wissen auch, dass viele Betroffene bislang keine adäquate Versorgung haben und ein hohes Risiko für die Chronifizierung. Ich hoffe, ich habe Ihnen auch klar gemacht, dass es ganz dringend wichtig ist, dass wir gezielte Therapien entwickeln müssen. So, was muss passieren? Wir brauchen solche Spezialambulanzen, am besten mit Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen, also sogenannte interdisziplinäre Versorgungszentren, die das BMG auch fördern möchte. Und wir brauchen auch eine bessere Versorgungsstruktur und auch bessere, sagen wir mal, Finanzierung im ambulanten hausärztlichen Bereich. Da arbeitet der gemeinsame Bundesausschuss gerade daran. Wir brauchen dringend auch noch mehr Aufklärung und Fortbildung. Das muss bei jedem Arzt auch ankommen, wie diese Patienten zu versorgen sind. Und wir brauchen die Therapieforschung und da sind BMBF und die pharmazeutische Industrie gefragt. Aber das Problem ist erkannt. Sogar die G7 haben sich dem Thema angenommen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat gerade eine Ausschreibung gemacht. Und heute war Pressekonferenz, Bundespressekonferenz in Berlin zu dem Thema. Und der Minister Professor Lauterbach hat 3 Initiativen des BMG vorgestellt. Zum einen diese Webseite, ein Informationsportal für Betroffene, für Ärzte. Und als weitere Initiative werden 40 Millionen Euro im nächsten Jahr zur Verfügung gestellt für solche Versorgungszentren und Versorgungsforschung. Und es wird auch einen runden Tisch geben im September, zu dem Patientenverbände, Kassen, auch die pharmazeutische Industrie eingeladen ist. Ich sagte schon, wir können auch hoffen, dass auch in anderen Ländern wir vorankommen, auch wenn ich sagen muss, dass ich enttäuscht bin von dem, was in den USA bislang auf die Beine gestellt worden. Es laufen gerade mal 2 Medikamenten Studien, obwohl die 10-mal so viel Geld pro Kopf haben wie wir. Ganz wichtig sind auch diese regionalen Netzwerke. Ich nenne jetzt nur noch mal als Beispiel hier unser Post-Covid-Netzwerk der Charité, wo wir auch eng mit den Niedergelassenen zusammenarbeiten. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören will, wir hatten am 12. Mai den internationalen ME-CFS-Tag, ein Symposium speziell zum Thema ME-CFS an der Charité. Und das ist aufgezeichnet. Die Vorträge können sich also anhören über unser Fatigue-Zentrum. Und wir werden so eine Tagung auch im nächsten Jahr wieder ausrichten. So, jetzt habe ich ein bisschen länger geredet, aber vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Carmen Scheibenbogen mit ihrem Vortrag Die Folgen der Pandemie, Post-Covid und ME-CFS. Und in dem Vortrag wurde auf ein Symposium über ME-CFS verwiesen und den Link zu den Vorträgen, den packe ich euch in die Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels und habe jetzt noch einen Tipp für euch. Und zwar geht es um einen Massenmörder, der eine Schwäche für feines Tierporzellan hatte. Außerdem für Schäferhunde und süße Rehkitze. Habt ihr eine Ahnung, über wen ich rede? Es geht um Heinrich Himmler, Hitlers Chef der SS. Und dieser Himmler hatte damals im KZ Porzellan herstellen lassen, mithilfe von Zwangsarbeit. Und diese Porzellanfiguren, die gibt's heute noch und die erzielen ziemlich hohe Preise. Völlig legal, mitten in Deutschland. Wie kann das sein? Das ist eine der Fragen, denen Tatort Kunst nachgeht. Tatort Kunst ist der neue Investigativ-Podcast des Deutschlandfunks. Und da geht in jeder Folge ein Team von Reporterinnen und Reportern den Dingen auf den Grund, über die die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Tatort Kunst gibt es in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.